Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, herzlich willkommen. Wie unabhängig können Medien sein, wenn sie Geld von der Politik bekommen? Der neue Haushalt der Bundesregierung wirft Fragen auf. Außerdem Pädophilie und Kindesmissbrauch. Zwei Begriffe, die nicht zusammengehören müssen, die aber oft zusammengeworfen werden. Und Entertainment während Corona. Das gibt es für manche dank Krankenhausradios. Wir haben eines davon besucht. Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Stellen Sie sich vor, in einer Zeitung erscheint ein kritischer Artikel über die Bundesregierung und zack, wenige Monate später muss die Zeitung schließen. Ihre Förderung wurde gekappt von der Politik. So etwas ist in Deutschland aus gutem Grund nicht möglich. Die Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus sind eine bittere Lehre gewesen. Eine Lehre, die uns gezeigt hat, was passiert, wenn Medien zum Propagandaapparat der Regierung werden. Nie wieder sollte das in Deutschland möglich sein. Das war die Prämisse, unter der die Medienlandschaft in Deutschland nach dem Krieg aufgebaut worden ist. Mit Mechanismen, die eben genau davor schützen sollen. Vor einer Einflussnahme der Politik. Auch finanziell. Deswegen ist es auch ein ganz sensibles Thema, dass Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit der Politik in den letzten Monaten über eine Förderung, eine Finanzspritze aus dem Bundeshaushalt beraten haben. Ein fertiger Vorschlag wurde gestern im Haushaltsausschuss beschlossen und heute im Bundestag verabschiedet. Ob dieser Vorschlag die uralte Schutzmauer, die Bastion zwischen Medien und Politik in Deutschland einreißt, darüber spreche ich gleich mit dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger BDZV, Dietmar Wolf. Vorher hat aber meine Kollegin Pia Behme für uns zusammengefasst, wie Verlage bisher indirekt gefördert wurden.
Eine indirekte Förderung vom Bund gab es für Zeitungsverleger etwa bei der Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015. Verlage müssen Zeitungszustellerinnen und Zustellern erst seit 2018 den gesetzlichen Mindestlohn zahlen. Mit dieser Übergangsregelung sollte die Versorgung von ländlichen Regionen mit Zeitungen gesichert werden. Die Verlage kritisieren seit längerem den für die Branche voll geltenden Mindestlohn. Im Juni zeigte eine Analyse des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger, dass die Zustellung in den nächsten Jahren in immer weniger Gemeinden wirtschaftlich sein wird. Ende 2019 hatte der Bundestag deswegen eine Förderung für die Zustellung von Zeitungen und Anzeigenblättern beschlossen. 40 Millionen Euro sollten in diesem Jahr dafür bereitgestellt werden. Bisher wurde das Geld aber noch nicht freigegeben, da zunächst ein staatliches Förderkonzept erarbeitet werden sollte. Das war der Stand vor Corona. Jetzt stehen viele Medienunternehmen wirtschaftlich noch schlechter da. Vor allem durch den Einbruch der Werbeeinnahmen. Darauf reagierten einzelne Bundesländer mit Fördermaßnahmen. Allerdings unterstützten die meisten von ihnen vor allem lokale Radio- und Fernsehsender. Für Printprodukte gibt es deutlich weniger Förderprogramme. Bayern etwa will kostenlose lokale Wochenzeitungen mit 1 Million Euro bei der Zustellung und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle unterstützen. Der Bund greift Verlagen nun mit sehr viel mehr Geld unter die Arme. Statt um 40 Millionen Euro Subventionen für die Zustellung im Jahr 2020 geht es nun um 220 Millionen Euro für die digitale Transformation in den kommenden Jahren. Diese Fördersumme hat der Bundestag heute beschlossen.
Pia Behme. Eine direkte Förderung aus Mitteln des Bundeshaushalts hat Dietmar Wolf vom BDZV bisher immer abgelehnt. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie zufrieden er mit der Neuregelung ist, die heute vom Bundestag verabschiedet wurde.
Also zunächst einmal die Prämisse, die Sie in der Anmoderation eben erwähnt haben, die gilt auch heute noch nach wie vor. Und wir achten akribisch darauf, dass diese Prämisse oder wie Sie es auch ausgedrückt haben, diese Schutzmauer nach wie vor besteht. Das heißt, es ist uns ein großes Anliegen, dass die Unabhängigkeit der Redaktion gewahrt wird, auch wenn eine Förderung des Staates geleistet wird. Und wir haben in der Diskussion mit der Bundesregierung, mit dem Bundesministerium immer sehr stark darauf hingewiesen, dass wenn eine Förderung kommt, das nur in einem technischen Bereich erfolgen sollte. Wir hatten damals daran gedacht, an Zeitungszustellung, also einem nachgelagerten Bereich. Bereich. Diese Prämisse gilt nach wie vor und sie sollte auch bestehen bleiben bei dem, was der Bundestag jetzt beschlossen hat, nämlich eine Förderung im digitalen Bereich. Das kann nur eine Förderung eben der Technologie bedeuten, der Ausstattung bedeuten, fernab von der Produktion des Inhaltes, fernab der Redaktion. Das unterscheidet sich ein bisschen von dem, was wir aus anderen Ländern kennen. Es gibt tatsächlich in europäischen Nachbarländern Förderungen im Digitalen, die auch die Produktion direkt fördern. Das lehnen wir strikt ab, eben aus dem Grunde der Wahrung der Unabhängigkeit der Redaktionen.
Also ganz konkret sagen Sie, mit der Förderung, wie sie jetzt ausgestaltet ist und auf dem Tisch liegt, wird weiterhin eine Einflussnahme der Politik auf die Presse ausgeschlossen.
Da gehe ich fest von aus und das war unsere oberste Prämisse auch und das wird auch so eingehalten. Ansonsten wird es auch keine Förderung geben.
Mit den Mitteln soll eine digitale Transformation der Verlage gestaltet werden. Was bedeutet das konkret? Geld für neuere PCs, MitarbeiterInnen-Schulungen, wohin geht das Geld?
Ehrlich gesagt wissen wir das heute auch noch nicht. Es sind noch viele Fragen offen. Es hat ja ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Weg von der Zustellung, weil offenbar die Politik der Auffassung ist, man muss die Zukunft fördern, die liegt im Digitalen und jetzt soll das Digitale gefördert werden. Wie das genau aussehen soll, das wissen wir selber nicht. Da sind also offene Fragen. Wir haben das ja gestern auch erstmal so zur Kenntnis bekommen. Das war so nicht besprochen, sondern das ist, ja, ich sag mal, entweder ad hoc entschieden worden, auf jeden Fall ohne uns entschieden worden, dass es da jetzt diesen Paradigmenwechsel gibt.
Ich nehme jetzt nochmal ein klein wenig gemeine Gegenseite ein. Docken sich Zeitung und Verlage mit dieser Förderung nicht an lebenserhaltende Maßnahmen an, die weiter in die Sackgasse führen? Also sind da nicht vielleicht auch andere, umfassende Reformen nötig, um Zeitungen in der heutigen Gesellschafts- und Medienlandschaft attraktiv zu machen? Mehr Vielfalt zum Beispiel in den Berichten und in der Belegschaft, um überhaupt erst auf interessante neue Ideen zu kommen. Mehr Kontakt zu den Leserinnen und Lesern, damit die sich abgeholt fühlen. Sowas, da hilft es ja nicht, wenn man einen kranken Patienten weiter zu Tode fördert.
Also wir haben ja nie gesagt, dass jetzt die Zeitungen durch den Staat vollständig geheilt werden müssen. Natürlich gibt es Probleme, die es vor Corona auch schon gab. Und dass die Zeitungsverlage sich weiter innovativ nach vorne bewegen müssen und das auch dadurch, dass sie die Leserblattbindung verstärken, neu aufsetzen. Das wissen die Verlage, das tun die Verlage auch. Sie tun das, was ihnen möglich ist. Aber das soll ja nicht heißen, dass der Staat nicht doch an gewisser Stelle, dort, wo es wirklich brennt und wo es in letzter Zeit wirklich zu extremen Situationen gekommen ist bei der Refinanzierung, mithelfen soll.
Jetzt schauen wir es uns nochmal von der ganz anderen Seite an. Denn wenn die wackelige Finanzierung nicht bald verantwortungsvoll geschlossen wird, dann mischen sich ja auch noch ganz andere fragwürdige Player ein, von denen Zeitungen in Deutschland, aber auch weltweit abhängig werden. Große US-Konzerne wie Google zum Beispiel. Förderung und Finanzierung von Google für Medien gibt es ja bereits. Das ist ja genauso gefährlich, wenn dann Abhängigkeiten von US-Großkonzernen entstehen.
Abhängigkeiten sind immer gefährlich, insbesondere wenn sie abhängig sind von Quasi-Monopolisten. Und deshalb muss man das Thema der Tech-Giganten wie etwa Google sehr, sehr genau beobachten und sehr sensibel damit umgehen. Grundsätzlich ist es natürlich die Entscheidung des einzelnen Unternehmens, ob Kooperationen eingegangen werden oder nicht. Da können wir von Verbandsseite hier auch wollen, auch gar keine Vorgaben machen. Was wir tun, ist, wir möchten, dass die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass die Verlage eben auch zu ihren Rechten kommen. Da kommt das Stichwort Leistungsschutzrecht rein. Das heißt, wir wollen darauf hinwirken, dass die Verlage für ihre Leistung, die von Tech-Giganten wie Google abgegriffen werden, dass sie dafür auch ein Entgelt bekommen, dass sie dafür auch bezahlen. Wenn Google das täte, ja, oder wenn die Tech-Giganten das täten, also dem Urheberrecht nachkommen würden, dann hätten wir auch weniger Probleme. Dann bräuchte Google auch gar nicht hingehen und Zeitungen oder Zeitschriften zu fördern und versuchen selber irgendwo Geld auf den Markt zu bringen. Sie bräuchten sich nur an die Regeln zu halten. Wenn das Leistungsschutzrecht greift, hätten wir, denke ich mal, nicht das Phänomen, dass Google mit viel Geld, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, Verlage unterstützt. Im Übrigen muss man ja auch sehen, wenn die Tech-Giganten die Verlage unterstützt, dann tun sie das natürlich auch, indem sie versuchen, ihre eigenen Angebote, ihre eigenen Tools zur Anwendung kommen zu lassen. Das sind ja Projekte in der Regel, die dann gefahren werden, die dann eben auch etwas mit den eigenen Services und Angeboten zu tun haben. Also so ganz uneigennützig ist das natürlich nicht, was da passiert.
kann die Presse in Deutschland weiterhin unabhängig berichten, auch wenn sie bald aus Bundesmitteln gefördert wird. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger BDZV, Dietmar Wolf, gesprochen. Mittlerweile hat sich übrigens auch die Opposition geäußert. Es sei ganz schlechter Stil, eine solch hohe Summe für ein umstrittenes Thema wie die Presseförderung im Nachtragshaushalt durchzuboxen. Das meint die medienpolitische Sprecherin der Grünen, Margit Stump. Sie fordert die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD dringend dazu auf, mehr Transparenz herzustellen. Wenn es emotional wird, dann geht sprachlich oft einiges daneben. Das ist in privaten Diskussionen so, aber auch in gesellschaftlichen Debatten. Zum Beispiel bei dem schwierigen Thema Kindesmissbrauch. Seit in Nordrhein-Westfalen weitere Fälle von massenhaftem Kindesmissbrauch aufgedeckt worden sind, tobt auch die Debatte darum. Stefan Fries hat sich für uns angeschaut, was dabei falsch gelaufen ist und wie man es besser machen kann. In unserer Reihe Sagen und Meinen.
Medias Res.
Nordrhein-Westfalens Justizminister Biesenbach teilte mit, die Ermittler seien in Gruppenchats und Messenger-Diensten auf ein internationales Pädophilen-Netzwerk gestoßen.
In Münster hat die Polizei ein Pädophilen-Netzwerk aufgedeckt.
Ein aufgedeckter Pädophilen-Ring.
Pädophilen-Netzwerk.
Pädophilen-Netzwerk.
Pädophile.
Pädophilen. Pädophilen.
Pädophilie.
Pädophil.
Sagen und Meinen. Der Sprachcheck.
Wenn es um sexuelle Gewalt an Kindern geht, fällt oft der Begriff pädophil, sei es in Bezug auf die Täter oder auf ganze Netzwerke. Aber dieser Begriff wird oft falsch verwendet. Nicht jeder, der Kindern sexuelle Gewalt antut, ist pädophil. Und nicht jeder, der pädophil ist, tut Kindern sexuelle Gewalt an. Pädophilie, also meist sexuelles Interesse an Kindern, gilt unter bestimmten Voraussetzungen als psychische Störung, die nicht geheilt, aber teilweise behandelt werden kann. Pädophilie an sich ist keine Straftat, wenn sie in Gedanken und Gefühlen ausgelebt wird. Nur wer seine Fantasien mit Kindern in die Tat umsetzt oder Fotos und Filme konsumiert, die sexuelle Gewalt an Kindern zeigen, macht sich strafbar. Umgekehrt gilt, nicht jeder, der sexuelle Gewalt an Kindern verübt, ist pädophil. Verschiedene Studien zeigen, dass etwa die Hälfte der Täter nicht pädophil ist, wie zum Beispiel viele sexuelle Gewalttäter in der Familie. Für einige sind Kinder wehrlose Opfer. Manche wollen Kinder auf diese Weise quälen. Andere reizt es, dass sie sich Kinder wie eine Ware kaufen können. Ob die Täter pädophil sind, ist nur durch eine psychologische Untersuchung zu beurteilen. Das lässt sich nicht aus den Taten ableiten. In unklaren Fällen kann man von Sexualstraftätern sprechen, deren Opfer Kinder sind. Formell nennt man sie Pädokriminelle. Ihre Taten sind grausam. Trotzdem müssen wir auch sprachlich unterscheiden, aus welchen Gründen sie geschehen. Auch um künftige zu verhindern.
Sagen und Meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Wer krank und ans Bett gefesselt zu Hause liegt, freut sich auf jeden Fall über Ablenkung. Radio oder Fernsehen sind da sehr willkommene Begleiter, wenn gerade keine anderen Menschen da sind. Noch mehr ist das der Fall, wenn man nicht krank daheim, sondern im Krankenhaus liegt. Rettung naht in Form von Krankenhaussendern. Sender, die bis heute auch von Smartphones und Tablets nicht aus der Beliebtheitsskala verdrängt werden konnten. Michael Borgers hat für uns einen Krankenhaussender in Köln besucht. Ein Sender, bei dem auch schon mal Promis wie Anne Will und Marietta Slomka mit dabei sind. Also ab ins Gebäude und Hände desinfiziert.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Schaffer.
Schaffer, genau.
Wunderbar. Also das ist normalerweise der Haupteingang.
Das ist der Haupteingang,
aber das ist alles jetzt anders. Okay, ich habe hinten mich schon desinfiziert.
Das ist alles gut.
Rolf Krahorst holt mich am Eingang des Krankenhauses St. Hildegardes nahe der Kölner Innenstadt ab. Mit Masken gehen wir durch menschenleere Gänge zum Aufzug. Von dort weiter ins Dachgeschoss, wo vor bald 50 Jahren alles seinen Anfang genommen hat.
Das waren halt auch aus verschiedenen Berufen junge Leute, die einfach Spaß am Radio machen hatten. Und dann gesagt haben, daraus machen wir was, was vielleicht auch noch einen sozialen Zweck erfüllt.
Krahorst ist der Letzte aus dieser Zeit, der noch aktiv dabei ist. Inzwischen leitet der heute 64-Jährige, ein echter Rheinländer mit vollem weißen Haupthaar und Oberlippenbart, den gemeinnützigen Verein. Und dann kommen wir in dessen Sendezentrale an.
So, hier könnten wir uns befreien von diesem Teil.
Ah, wunderbar, gerne. Ohne Maske weiter ist besser.
Luft zum Staunen über einen Raum wie eine Zeitreise. An den Wänden des Sendestudios stehen Reihen von Vinyl, Langspielplatten und Singles. Dazu auch zahlreiche CDs. Daneben an einem Computer sitzt Johanna Bowman und recherchiert für die Sendung heute.
Also wir haben hier die Wunschzettel heute eingesammelt im Haus sozusagen, beziehungsweise zurzeit dürfen wir nicht rumgehen. Wir haben die von der Patienteninformation bekommen.
Ein Wunsch stellt sich als besondere Herausforderung heraus.
Das ist im System, aber manchmal suchen wir eine spezielle Version. Hier steht jetzt ausdrücklich Original dahinter und das wirft uns gerade ein bisschen aus der Bahn sozusagen. Schwarze Tannen, Ostpreußenlied Original, das ist der Wunsch im Wortlaut.
Mehr als 30 Wünsche insgesamt sind dieses Mal eingegangen. Und wenig später schon sitzt Johanna Bowman auf der anderen Seite der großen Glasscheibe und moderiert diese Lieder mit einer Vereinskollegin an.
Musik ist die beste Medizin.
Herzlich willkommen zum Wunschkonzert des Kölner Krankenhaussenders.
Heute heißt es wieder Sie wünschen.
Und wir spielen das.
Ihre Lieblingsmusik nämlich.
Was sich seit den Anfängen verändert hat. Vor allem, neue Konkurrenz ist hinzugekommen, sagt Rolf Krahorst. Smartphones, Tablets und deren Möglichkeiten der Unterhaltung. Doch die Idee eines Wunschkonzerts bewegt die Menschen auch noch im Jahr 2020.
Ab und zu ruft auch jemand an, auch während der Woche, wenn gar keiner hier ist, und erzählt unserem Anrufbeantworter. Sehr häufig auch ein bisschen rührende Geschichten, also wo man dann sagt, ach, als ich das jetzt gehört habe im Wunschkonzert, da ist mir gleich ein bisschen besser gegangen. Oder ich habe was gehört, das habe ich früher immer mit meinem Mann zusammen gehört. Das war, ja, dann hört man auch schon mal dann, ja, fast ein Tränchen auch mit da drin.
Samstagmittag das Wunschkonzert, Mittwochabend wird getalkt. Dann sind auch schon mal prominentere Stimmen mit dabei. Lokale Größen oder auch überregional Bekannte wie Anne Will oder Mariette Slomka. Zwischen diesen beiden Sendungen rund um die Uhr Wiederholungen und Musik. Zu empfangen nur in den Zimmern des Krankenhauses selbst. Köln ist eine Medienstadt. Nachwuchs finden für den Krankenhaussender ist das kein Problem. Für viele ist eine Mitarbeit der Einstieg ins Radio machen. In anderen Städten sieht das anders aus. Einem Boom bis zur Jahrtausendwende folgte ein anhaltender Niedergang. Inzwischen hat sich die Zahl der Sender auf 42 halbiert, hat Hubert Schmölzel recherchiert. Eine Ursache für ihn?
Jeder deutsche Dackelclub hat Orts-, Kreis-, Landes- oder Berufsbundesverbände, Krankenhausradio nix. Hier ist jeder quasi seine eigene Insel und macht getreu dem Lindenberg-Motto sein Ding.
Schmölzel, selbst Krankenhausfunker, hat gerade ein Buch zur Situation der Stationen veröffentlicht. Ein weiteres Problem sieht er in der fehlenden Anerkennung für das Ehrenamt.
Traurig aber war, in einigen Fällen wurden Patientenradios sogar auf Betreiben von Krankenhausgeschäftsleitungen geschlossen.
In Köln steht das Krankenhaus hinter seinem Sender. Und in der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig das sein kann, sagt Rolf Krahorst. In Gesprächen mit den Ärztinnen hat das Radio die Patienten über die Pandemie informiert und sie dann wieder mit Musik abgelenkt. Gibt es noch Ziele?
Natürlich überlegen wir regelmäßig, was könnten wir noch verbessern an unserem Programm oder an der Art und Weise, wie wir an den Hörer kommen und an die Hörerin. Aber letztendlich für das, was wir hier wollen, nämlich den Patienten einmal die Woche aus dem Kranken oder zweimal die Woche aus dem Krankenhaushalltag rauszuholen, da ist das völlig in Ordnung, was wir tun.
Kölner Krankenhaussender.
Wir senden nur für Sie im Malteser Krankenhaus St. Hildegardes.
Und auch in anderen Städten gibt es sie. Michael Borgers hat für uns ein Krankenhausradio in Köln besucht.
Musik.
Und immer freitags in Medias Res im Dialog wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, Ihre Meinung hören. Meine Kollegin Brigitte Beetz ist jetzt nicht wie sonst bei mir im Studio, sondern wegen Corona und Abstandsregeln zugeschaltet aus einem anderen Studio. Trotzdem die Frage wie üblich, um welches Thema geht's denn morgen?
Ja, wir wollen uns einmal mehr ins Wespennest der deutschen Sprache begeben. Ein gefährliches Terrain ist das ja, wie wir alle wissen. Sie haben es heute ja auch schon mal gesagt in der Sendung, wenn es um Sprache geht, da geht es dann recht schnell auch emotional zu. Mal schauen, wie das morgen ist, denn morgen wollen wir sprechen über geschlechtergerechte Sprache. Wir bemühen uns ja alle als Journalisten, auch hier bei uns im Deutschlandfunk.
Und Journalistinnen.
Ja, und Journalistinnen, genau. Zunehmend um eine Sprache, die alle Geschlechter gleichermaßen berücksichtigt. Wenn wir zum Beispiel von Wissenschaftlern sprechen und es sind darunter auch Frauen, dann bezeichnen wir die natürlich als Wissenschaftlerinnen und wollen zudem natürlich auch Menschen mit einbeziehen, die es ablehnen, sich eindeutig in männlich oder weiblich einteilen zu lassen. Und dieser möglichst geschlechtergerechte Sprachgebrauch wird allerdings von vielen kritisiert, auch von vielen Hörerinnen und Hörern. Er sei zu umständlich, heißt das, und auch unnötig, da Frauen ja traditionell immer mitgemeint gewesen seien, wenn eben nur die männliche Form gebraucht wurde. Aber was meinen Sie? Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit, sich da in diese Debatte einzuschalten. Geschlechtergerechte Sprache übertrieben oder notwendig? Das ist unsere Frage für morgen. Sie können uns allerdings schon heute auf den Anrufbeantworter sprechen. Rufen Sie an unter der 0221 für Köln, 345 für den Deutschlandfunk und dann nochmal 3451. Ich sage nochmal 0221, 345, 3451 und Sie können uns natürlich auch mailen.
Genau, und zwar unter der Adresse mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
Hier spricht Magnus Schlecht, Chefredakteur der Pforzheimer Zeitung und der Internetseite www.pznews.de. Unsere Schlagzeile von morgen lautet: So sehen die Bürger den Enzkreis von morgen. Der Enzkreis, in dem auch die Pforzheimer Zeitung erscheint, steht, wenn man jetzt mal von der Corona-Krise absieht, wirtschaftlich ganz hervorragend da. Und trotzdem will der Kreis die Zukunft aktiv gestalten und dafür hat er ein Mitwachportal entwickelt, an dem sich die Bürger nicht nur kräftig beteiligt haben, sondern auch sehr konkrete Vorschläge gemacht haben zu Klima, Verkehr, Gesundheit, Bildung, Konsum. Und Ziel ist es, den Kreis enkeltauglich zu machen. Und diese Ideen stellen wir morgen in unserem Regionalteil vor.
Das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch in unserer kostenfreien App, der DLF Audiothek und natürlich online unter www.deutschlandfunk.de/mediasres. Gleich folgt der Büchermarkt und dort geht es dann um poetisches Denken. Deutsche Gegenwartslyrik neu komponiert von einem Algorithmus. Wie das klingt, hören Sie dann gleich im Büchermarkt mit Miriam C. Mein Name ist Miriam Kitt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.